Wenn man sich mit der Bibel näher beschäftigt, wird man feststellen, dass man mit der Bibel, wenn man sich nur geschickt genug anstellt, sehr vieles begründen kann. Der ein oder andere hat das vielleicht sogar auch schon von mir gehört. Ich habe nämlich mit großer Freude festgestellt, dass es einen biblischen Beleg dafür gibt, dass Joggen gegen Gottes Willen ist. Ja, Joggen. Sprüche 28, Vers 1. Nur der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Das hat mich persönlich zutiefst befreit, existenziell durchwühlt. Die Frage ist so, wie kommen wir überhaupt dazu, etwas mit der Bibel begründen zu wollen? Also wie kommen wir in christlichen Kreisen dazu, zu sagen, die Bibel ist eine Autorität und ihr Wort gilt und deswegen machen wir uns ja die Mühe, irgendwas mit ihr zu begründen. Ihr Wort gilt mehr, noch mehr als das Wort von Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer und Guido Baltes. Wie kommen wir also zu dieser Aussage? Schauen wir zunächst in die Bibel selbst. In 2. Timotheus 3,16 heißt es, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift steht da. Damals hat man dabei zunächst an das Alte Testament gedacht. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Neue Testament von Jesus erzählt und berichtet, dann lässt sich das auch auf das Neue Testament anwenden. Und alle Schrift, wenn man das wörtlich übersetzt, kann man auch übersetzen mit das Schriftganze. Das kann man also verstehen als die ganze Schrift zusammen ist von Gott eingegeben und so weiter. Die ganze Schrift zusammen. Das heißt, man darf nicht einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen und nur die anschauen auf Kosten von all dem anderen. Ich weiß nicht, ob junge Erwachsene von heute noch den großen christlichen Autor Adrian Bess kennen, mit dem bin ich aufgewachsen. Falls ihr ihn nicht kennt, lest ihn, ist nach wie vor lesenswert. Ein christlicher Humorist aus England. Und der hat in einem seiner Bücher mal von einem jungen, sehr, sehr, sehr frommen Mann geschrieben, der sagte eines Tages, ich habe den Eindruck, Gott schickt mich in den Nahen Osten. Und die Leute in seiner Gemeinde sagten, das ist ja toll und klasse. Wie genau bist du denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Ja, das ist ganz verrückt, sagte dieser sehr fromme junge Mann. Jedes Mal, wenn ich die Bibel öffne, ist da vom Nahen Osten die Rede. Also, glaube ich, dass Gott mich dahin schickt. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern zu jedem Thema, auch zu dem Thema Berufung, was will Gott von mir und so weiter, und zu vielen anderen Themen, schaue ich mir nicht einen einzigen Satz oder einen Abschnitt an, sondern ich schaue mir möglichst alle Dinge an, die dazu gesagt werden. Ich höre mir alle Stimmen an, die in der Bibel zu einem Thema zu hören sind. Das ist mit der Schriftganze gemeint. Alles zusammen ist Gottes Wort und jeder Teil spricht für das Ganze. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwas weglassen, nur weil es uns nicht gefällt. Und ehrlich gesagt sind die Dinge, die wir gerne weglassen würden, nicht unbedingt die Dinge, die wir nicht verstehen. Ich weiß, das sagt man immer so, ne? Es gibt so vieles in der Bibel, das mir fremd erscheint und was ich gar nicht verstehe. Das Problem ist, dass wir es allzu gut verstehen und deswegen macht es uns ja auch solche Schwierigkeiten. Das hat schon der amerikanische Schriftsteller Mark Twain gesagt, oft zitiert, immer noch wahr. Mark Twain hat gesagt, ich verstehe die Leute nicht, die sagen, sie haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich habe viel mehr Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Aber trauen wir Gott mal zu, dass er auch mit den anstrengenden Stellen, die uns Schwierigkeiten machen, etwas vorhat. Gerade mit den Stellen, die uns Schwierigkeiten machen, hat Gott etwas vor. Klammer auf. Und wenn euer Glaube vielleicht ein kleines bisschen eingefahren geworden ist, vielleicht sogar zu vorhersehbar, schaut euch die anstrengenden Stellen in der Bibel an. Dann wird es wieder spannend. Klammer zu. Oder, positiv gesagt, jedes Teil der Bibel steht für das Ganze. Habt ihr vielleicht einen Lieblingstext in der Bibel? Dann überlegt euch mal, was würde der Bibel fehlen, wenn dieser Text fehlte? Ich habe viele Lieblingstexte. Einer davon ist leider selten gepredigt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt dazu gehört, deswegen habe ich selber mal eine gehalten. Aus Apostelgeschichte 20, die Geschichte von Eutychus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Mann in der Gemeinde Troas in Kleinasien, der hält Paulus eine Predigt in einem Abendgottesdienst. Schwere Öllampen brennen da in dem Raum. Und weil der Gottesdienst zu lange dauert, der Mann sitzt auf dem Fensterbrett, fällt dieser Mann in einen tiefen Schlaf und fällt aus dem Fenster und fällt auf den Boden und alle denken, er ist tot. Und Paulus sagt den großen Satz, den würde ich auch gerne mal sagen können. Er sagt den großen Satz, macht kein Getümmel, er schläft nur. Und dann erweckt er ihn wieder zum Leben. Also der erste Predigtschläfer der Geschichte, einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Vielleicht habt ihr andere Lieblingstexte. Was würde der Bibel fehlen, wenn euer Lieblingstext fehlte? Die ganze Schrift, heißt es in 2. Timotheus, ist von Gott eingegeben. Das griechische Wort, was da steht, ist das Wort Theopneustos, also wörtlich auch von Gott gehaucht. Die ganze Schrift ist von Gott gehaucht. Damit ist nichts darüber gesagt, wie man sich das vorzustellen hat, wie das genau funktioniert, aber woher es kommt. Die Quelle jedes Wortes in der Bibel ist Gott. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Wie das genau funktioniert, wird mit diesem Wort nicht gesagt. Aber dass es von Gott kommt, das wird gesagt. Das heißt, wir müssen uns das mit der Inspiration nicht unbedingt folgendermaßen vorstellen, dass zum Beispiel Paulus eines Morgens aufwacht und sagt, ich habe wirklich gut geschlafen. Ach, was für ein intensiver Traum. Irgendwas mit Luther. Oh, was ist das? Brief an die Römer? Paulus, ein Apostel Jesu Christi? Das sind meine Worte und das sind auch alles meine Gedanken. Aber Silas, also kannst du dich erinnern, dass wir das aufgeschrieben haben? So muss man sich das nicht vorstellen. Inspiration der Schrift heißt nicht, dass Menschen bewusstlos gemacht werden und zum bewusstlosen Befehlsempfänger des Geistes Gottes werden, sondern durch ganz normale Menschen, durch ihre Eigenarten, durch ihren Stil, durch ihre Lieblingsvokabeln spricht Gott. Durch Paulus, so wie er nun mal spricht, durch Lukas, Matthäus, Jesaja und so weiter. Gott schaltet die Individualität von den Autoren der biblischen Texte nicht aus, er schaltet sie ein und wirkt durch sie. Und deswegen ist jedes Wort in der Bibel ein Wort eines Menschen, von Paulus, von Lukas und so weiter. Und jedes Wort kommt von Gott. Gott kann das nämlich. Gott kann durch menschliche Worte sprechen und es sind zugleich seine Worte. Das ist typisch für den Gott, an den Christen glauben, denn wir glauben ja auch, dass Gott Mensch werden kann, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Gott kann Mensch werden, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Und deswegen können wir glauben, kann ich glauben, dass jedes Wort in der Bibel von Menschen aufgeschrieben ist und menschliche Züge trägt und zugleich jedes Wort von Gottes Geist gehaucht ist. Das ist Inspiration. Jedes Wort, die ganze Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Nütze zur Lehre. Das griechische Wort, was da steht, ist Ophelimos, das heißt so viel wie nützlich, vorteilhaft oder auch es bringt was, es hat praktischen Nutzen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir möglichst viele theologisch richtige Sätze uns aneignen, die wir dann möglichst oft und mit wachsender Lautstärke wiederholen, sondern wenn wir glauben, dass die ganze Schrift von Gott inspiriert ist, dann merken wir das auch daran, dass diese Worte der Bibel etwas in unserem Leben verändern. Also natürlich geht es schon darum, das klar zu kriegen, was ist wirklich gemeint, was will Gott wirklich von uns, wie stellt er sich wirklich das Leben und die Welt vor. Da geht es um richtig und falsch. Aber es geht nicht um Rechthaberei, um der Rechthaberei willen. So wie bei den beiden Theologen, von denen ich das mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört, von zwei Theologen unterschiedlicher Konfessionen, die in einem erbitterten Disput waren und völlig unterschiedliche Meinungen vertraten. Und nach einer Weile sagte einer von den beiden zu dem anderen, ach wissen Sie, Herr Kollege, wir sollten uns nicht streiten, denn wir dienen ja beide dem gleichen Herrn. Sie dienen ihm auf ihre Weise und ich diene ihm auf seine Weise. Das ist nicht gemeint, dass wir rechthaberisch sind, nur weil es so einen Spaß macht, Recht zu haben, sondern es geht darum, rauszufinden, was Gott in unserem Leben verändern will. Die Worte der Schrift sind praxistauglich, sie sind hilfreich. Und deswegen steht hier in 2. Timotheus 3, die ganze Schrift ist Nütze zur Erziehung in Gerechtigkeit. Das griechische Wort, was hier steht, Paideia, das ist das gleiche Wort, was die Griechen für den Sport verwendet haben. Training in Gerechtigkeit. könnte man sagen. Die ganze Bibel ist dafür da, uns zu trainieren in Gerechtigkeit. Nun bin ich persönlich kein Freund des Sports. Ich denke, das ist eingangs deutlich geworden. Es sei denn, ich darf zugucken. Mitmachen lehne ich in aller Regel ab, mit wenigen Ausnahmen. Aber dieses Training können wir brauchen. Das Training in Gerechtigkeit, das dadurch zustande kommt, dass wir mit der Bibel leben und von der Bibel leben. Wie kommen wir nun dazu, sowas alles über die Bibel zu sagen? Die ganze Schrift, Gott gehaucht, verändert unser Leben. Wie kommen wir dazu? Manche Menschen sagen an dieser Stelle, entschuldige mal, ist das nicht ein riesiger Zirkelschluss? Du sagst am Anfang, die ganze Bibel ist Gottes Wort, jedes Wort ist wichtig. Und dann sagst du, woher wissen wir das? Weil die Bibel das sagt. Ist das nicht ein Zirkelschluss? So wie diese alte Betriebsordnung, die aus zwei Paragraphen besteht. Paragraph 1, der Chef hat immer recht. Paragraph 2, sollte der Chef einmal wieder erwarten, nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Also wie kommen wir dazu, solche großartigen Dinge über die Bibel zu sagen, außer dadurch, dass es in der Bibel drinsteht? Das ist nicht der einzige Grund, warum wir das sagen. Sondern es gibt noch weitere Gründe. Und jetzt wäre ich am liebsten einer der Lehrer in der Feuerzangenbowle, dieser rheinische Lehrer, der immer sagt, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, fragen wir mal ganz grundsätzlich. Ich weiß, das ist eine gefährliche Frage, wenn sie von einem Theologen kommt, noch dazu von einem deutsch-evangelischen, akademischen Theologen. Aber fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Geht auch ganz schnell, keine Sorge. Wie kommen wir überhaupt dazu, irgendetwas über G-O-T-T zu sagen? Wir reden ja die ganze Zeit über Gott. Wie kommen wir eigentlich dazu? Wenn man sich das mal ein bisschen genauer überlegt, ist es eigentlich ganz schön erstaunlich, dass wir das die ganze Zeit tun. Denn wenn es wirklich so etwas geben soll, wie G-O-T-T oder jemand wie G-O-T-T, und ich bin davon zutiefst überzeugt. Also jemanden, der dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, einschließlich Milchstraße, Galaxie, Sonnensystem, Planet Erde, Europa, Hessen, Marburg, diese schöne, leicht unterkühlte Pfarrkirche und die wir hier sitzen mit unseren grauen Zellen. Wenn es so jemanden gibt, der dafür zuständig ist, dass es das hier alles gibt, wie sollen dann wir von innerhalb der lutherischen Pfarrkirche, von innerhalb Marburgs, Hessen, Europa, Galaxie und so weiter, irgendetwas Verbindliches über diese andere Wirklichkeit sagen? Das können wir nicht. Das können wir nicht. Wir können nur spekulieren. Und wenn wir ehrlich sind, können wir eigentlich nur schweigen. Gut, sagt ihr jetzt möglicherweise, dann wirst du als Theologe arbeitslos, aber du wirst schon eine andere geringfügige Beschäftigung finden. Dann können wir auch jetzt schon gleich diese Veranstaltung beenden und was trinken gehen. Es sei denn, diese andere Wirklichkeit sagt etwas über sich selbst. Gott sagt etwas von sich. Gott spricht in unsere Wirklichkeit hinein. Dann können wir etwas über ihn sagen. Und genau das ist das Herz unseres Glaubens, dass Gott genau das gemacht hat, dass er an einem Punkt in der Geschichte des Universums gesagt hat, ihr lieben Menschen wollt gerne wissen, wer ich bin und wie ich bin. Hiermit beendige ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin. So bin ich. Und wir glauben, dass Gott sich gezeigt hat, und zwar nicht, bestimmt nicht in einer Institution oder einer Ideologie und übrigens, und jetzt kommt's, auch nicht zuerst oder in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person. In der Person Jesus Christus. Wir glauben, dass Gott also gesagt hat, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin und wie ich bin, schaut euch diesen Jesus von Nazareth an, diesen jüdischen Wanderprediger des ersten Jahrhunderts eurer Zeitrechnung. Ich, Gott, bin ganz genau so. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Liebe, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Gerechtigkeit, hört euch an, was Jesus sagt. Ich, Gott, bin wirklich ganz genau so. Wenn ihr Jesus seht, seht ihr mir mitten ins Herz. Das ist der Grund, warum wir Christen so viel von Jesus reden. Nicht, weil wir Jesus-Fans wären, das vielleicht auch. Aber das ist ja für sich genommen nicht so fürchterlich interessant, sondern weil Jesus unsere Grundlage ist, etwas Verbindliches über Gott zu sagen. Und von diesem Jesus wissen wir verlässlich nur durch die Bibel. Und dieser Jesus, von dem wir durch die Bibel wissen, der sagt von sich die ganze Zeit, dass er zehrt von den alten Schriften des Alten Testaments, von der Geschichte des jüdischen Volkes, und er identifiziert sich genau mit diesem Gott. Das ist die Reihenfolge. Christen glauben nicht zuerst an die Bibel und deswegen irgendwann an Jesus, sondern sie gewinnen Vertrauen zu Jesus, und daher kommt das Vertrauen in die Bibel. Und auch das ist nicht einfach ein blinder Glaube, dass wir an Jesus glauben. Es ist nicht irgendwas, was man sich halt irgendwann mal einredet oder mitbekommt, weil man zu viele christliche Bücher gelesen hat, sondern auch dieser Glaube lässt sich begründen. Auch das, was die Bibel über Jesus sagt, lässt sich historisch sehr plausibel machen. Es lässt sich nicht beweisen, aber es lässt sich geradezu beunruhigend gut begründen. So gut, dass wir die Gewissheit haben, so wie die Bibel uns Jesus beschreibt, das ist sehr verlässlich. Und es bringt uns in die Lage, selber eine Entscheidung zu treffen: Kann ich, will ich dieser Person vertrauen? Ich nenne euch mal unter vielen möglichen Gründen das Neue Testament, wo es von Jesus erzählt, historisch ernst zu nehmen, drei. Drei Gründe, das Neue Testament historisch ernst zu nehmen. Der erste Grund: Wir wissen ziemlich genau, was ursprünglich im Neuen Testament stand. Gerade da, wo es von Jesus erzählt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass antike Texte, also Texte zur Zeit des Neuen Testamentes, handschriftlich abgeschrieben wurden. Und wenn sie kopiert wurden, musste das auch handschriftlich passieren. Dabei konnten sich Fehler einschleichen. Das heißt, wenn man heute rausfinden möchte, was ursprünglich in einem Text drin stand, braucht man möglichst viele solcher Handschriften. Die müssen möglichst alt sein, das kann man mit chemischen Methoden bestimmen. Und sie müssen aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen stammen. Bei vielen Texten, mit denen wir sonst in der Antike arbeiten, aus der griechischen und römischen Geschichtsschreibung zum Beispiel, haben wir oft nur eine Handvoll von solchen Handschriften oder Handschriftenschnipseln. Und die sind zeitlich oft in einem großen Abstand zu den ursprünglichen Texten verfasst. Viele Jahrzehnte oder zum Teil auch Jahrhunderte später. Beim Neuen Testament dagegen gibt es über 5000 solcher Handschriften oder Handschriftenfragmente, Handschriftenschnipsel. Und die liegen auch nicht irgendwo verbuddelt bei den Illuminaten oder im Vatikan in einem Geheimarchiv, sondern die sind öffentlich einsehbar. Im Textforschungsinstitut in Münster und an anderen Stellen. Und zwar für Wissenschaftler, egal welcher Weltanschauung. Und die ältesten Schnipsel des Neuen Testamentes reichen bis auf wenige Jahrzehnte an die Abfassungszeit der Texte heran. Der älteste Schnipsel des Neuen Testamentes, den wir haben, jedenfalls nach meiner Kenntnis, wie du beides hat er vielleicht Insider-Informationen, aber ich habe das so gelernt, der älteste Schnipsel des Neuen Testamentes ist ein kleiner Schnipsel aus dem Johannesevangelium. Der ist 20 bis 30 Jahre nach dem Johannesevangelium selber entstanden. Sehr, sehr kurzer Zeitraum im Vergleich zu anderen Texten aus der Antike, wo wir alte Textfunde haben. Und dieser Schnipsel ist lustigerweise genau die Stelle, wo der römische Statthalter Pontius Pilatus zu Jesus sagt: Was ist Wahrheit? Ich war ja schon immer überzeugt davon, dass Gott Humor hat. Für mich ist das auch so eine kleine Pointe Gottes. Der älteste Schnipsel des Neuen Testaments, jedenfalls nach der Mehrheitsmeinung der Forschung, ist die Frage: Was ist Wahrheit? Klammer auf, natürlich das, Klammer zu. Erster Grund. Das heißt, die Vorstellung, dass irgendwer, also die Illuminaten oder der Vatikan oder Dan Brown oder so, die ursprünglichen Texte total verfälscht hätten und was völlig anderes reingeschrieben hätten, als ursprünglich drin stand, das ist einfach falsch. Das kann ich nicht freundlicher sagen. Damit kann man viel Geld verdienen, wenn man Romane darüber schreibt. Es ist Quatsch. Wir wissen ziemlich genau, was ursprünglich drin stand. Gut, sagen manche Menschen, das zwingt uns natürlich noch nicht dazu, es zu glauben. Richtig. Nächster Grund: die Texte für historisch glaubwürdig zu halten. Der Abstand zwischen den Ereignissen, von denen er erzählt wird, und den ältesten Texten, die davon erzählen, beträgt nur wenige Jahrzehnte. Und zwar ist das auch wieder im antiken Vergleich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Texte aus der römischen Geschichtsschreibung sind auch oft erst sehr viel später nach den Ereignissen entstanden. Beim Neuen Testament dagegen haben wir die vier Evangelien, die Lebensbeschreibungen von Jesus und die gängige Mehrheitsmeinung der Forscher, auch wieder Forscher völlig unterschiedlicher Richtungen, auch ganz liberale Forscher sagen das. Die Mehrheitsmeinung ist, die Evangelien sind zwischen 70 und 100 nach Christus entstanden. Von Jesus wissen wir aus römischen Quellen, dass er um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist. Das heißt, 40 bis 70 Jahre danach haben wir die Evangelien. Manche Leute sagen, vielleicht sind die Evangelien sogar noch älter, vielleicht sogar um 60 herum entstanden. Mag sein. Aber selbst wenn sie ab 70 entstanden sind, ist das immer noch ein sehr kurzer Zeitraum. 40 Jahre ist ein viel zu kurzer Zeitraum, als dass sich ein Mythos herausbilden könnte. Ein Mythos braucht Jahrhunderte, um sich herauszubilden. Nach 40 Jahren leben noch viel zu viele Augenzeugen. Man kann nicht einfach irgendetwas frei dazu erfinden. Noch kürzer ist der Zeitraum bei den Paulusbriefen. Die Briefe, die Paulus an seine Gemeinden geschrieben hat, die sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden, also 20 Jahre nach den Ereignissen. Das wäre so, wie wenn man heute etwas über das Jahr 1997 schriebe oder läse. Ich weiß, einige von euch waren da gerade erst geboren. Ich erinnere mich an das Jahr 1997 aber noch recht gut. Und zwar deswegen, weil 1996 zum letzten Mal Deutschland Fußball-Europameister wurde. Das war auch mehr aus Versehen. Das war unter Berti Fuchs. Kein guter Fußball, aber ich weiß das noch. Das heißt, man kann nicht irgendwas frei von der Leberwelt erzählen, was im Jahr 1997 stattgefunden haben soll, wenn das gar nicht stimmt. Es gibt noch viel zu viele Menschen, die dabei waren. Sehr, sehr kurzer Zeitraum. Ein drittes Argument. Manche Menschen sagen, das ist ja hochinteressant, dass die ältesten Texte des Neuen Testamentes so bald nach den Ereignissen entstanden sind, aber trotzdem hat das ja mindestens so 20 Jahre gedauert. Und ist das nicht schon ausreichend, damit sich Erinnerungen verschieben? Denn während dieser 20 Jahre musste das Ganze ja mündlich überliefert werden. Jetzt sagen wieder manche Menschen, stimmt vielleicht gar nicht, vielleicht gab es da auch schon Texte, die geschrieben worden sind, die sind nur verschütt gegangen. Aber selbst wenn das nicht so war, selbst wenn ein paar Jahrzehnte lang das Ganze mündlich weiter überliefert wurde, ist das nicht unbedingt eine Fehlerquelle. Das denken wir heute, weil wir das vom Kindergeburtstag kennen, ne? Stille Post. Man sagt am Anfang Waschmaschine, am Ende kommt Toaster dabei raus. Ja, das erfreut jeden Kindergeburtstag. Manche Leute sagen, naja, 20, 30, 40 Jahre lang wurden die Worte von Jesus überliefert. Da kam bestimmt was völlig anderes raus, als Jesus gesagt hat. Das übersieht aber, dass in einer Kultur wie der damaligen die mündliche Überlieferung eine eigene Kunst war, die die Menschen gelernt haben. Und sie waren in der Lage, sich durch bestimmte Gedächtnistechniken ganz lange Texte zu merken. Das ist etwas, was wir heute verlernt haben. Das ist wie ein Muskel, den man nicht trainiert. Aber Menschen können sich ganz lange Texte merken, wenn sie das trainieren. Wir haben das verlernt, weil wir in einer Kultur leben, in der man alles abspeichern kann. Ja, auf diese kleinen blinkenden Geräte. Deswegen haben wir das verlernt. Aber noch Anfang des 20. Jahrhunderts konnten sich Schüler in der Grundschule viel längere Gedichte merken, als wir heute das können. Das ist so, war jetzt nicht pädagogisch gemeint, aber es war so. Ja? Und es gibt einen von mehreren Forschern, an den ich an der Stelle denke, nämlich den Professor Rainer Riesner aus Dortmund. Der hat genau zu diesem Thema geforscht und hat nachgewiesen, dass Jesus in seiner Art und Weise, wie er seine Lehre formuliert hat, die Gedächtnistechniken der jüdischen Gesetzeslehre eingesetzt hat, die es den Menschen leicht gemacht haben, sich seine Lehre gut zu merken. Und er hat daraus geschlossen, dass wir allen Grund haben zu glauben und darauf zu vertrauen, dass die Dinge, die Jesus gesagt hat, ziemlich genauso auch über viele Jahrzehnte erinnert wurden. Das sind drei Argumente dafür, die Texte des Neuen Testamentes ernst zu nehmen. Wir wissen ziemlich genau, was ursprünglich drin stand. Sie sind sehr kurz nach den Ereignissen geschrieben und die mündliche Überlieferung funktionierte damals in dieser Kultur besser als bei uns heute. Das heißt, wir sind nicht gezwungen, an Jesus zu glauben, aber wir haben sehr gute Gründe. Es ist nicht ein blinder Glaube, bei dem wir sagen, okay, das glauben wir alle, also glaube ich das jetzt auch, sondern ein sehender Glaube, angesichts all dessen, was dafür spricht. Und wenn ich Jesus vertraue, dann werde ich merken, dass es Sinn macht, auch diesen Worten zu vertrauen. weil Jesus von ihnen lebt und weil diese Worte von Jesus erzählen. Für ihn waren sie unendlich wichtig. Ganz zu Beginn seines Weges, bevor er öffentlich auftritt, geht Jesus ein paar Wochen lang in die Wüste. Hitze, Staub, Einsamkeit, und er fastet und betet. Und nach einer Weile hört er die Stimme des Versuchers, der sagt: Weißt du was, Jesus? Das ist doch der Quatsch. Mit dem Fasten und der Wüste, du kannst dir das alles viel einfacher machen. Hey, du bist doch der Sohn Gottes, du hast doch unendliche Macht zu deiner Verfügung. Du kannst zu diesen Steinen sagen, werdet Brot, dann isst du mal ein bisschen was, muss ja keiner mitkriegen. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das hat Jesus gesagt. Und das hat Jesus gelebt. Und weil ich Jesus vertraue, vertraue ich jedem Wort, das im Wort Gottes steht. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns die Bibel geschenkt hat. Amen.